SWR Messeradio. Live von der CMT.
Mit Katharina Straß. Schönen guten Nachmittag an Sie alle. Hier auf der Urlaubsmesse gibt es ja allerhand zu erkunden. Auch Reisen in den hohen Norden, wie Island zum Beispiel. Und da ist es ja aktuell ziemlich dunkel. Rund 4 Stunden Tageslicht gibt es nur am Tag. Wie gehen die Menschen denn damit um? Darüber sprechen wir gleich hier im SWR Messeradio am Tag 4 der CMT. Mein Name ist Katharina Straß und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
SWR Messeradio, live von der CMT.
nur 4,5 Stunden Tageslicht und das über Wochen. Können Sie sich das vorstellen? Sven Strumann, neben mir hier, lebt seit den 80er Jahren schon in Island und da ist es aktuell ziemlich dunkel. Herr Strumann, hier in Deutschland, da kommt es einem ja gerade schon so vor, als würde man kaum noch Tageslicht abbekommen. Island ist dann ja doch noch mal eine Runde heftiger. Wie gut kommen Sie denn mit der Dunkelheit zurecht?
Ja, also man muss sich so ein bisschen anpassen, auch im Tagesverlauf. Es ist natürlich etwas hart, wenn man morgens so aus dem Bett kommt, sich an den Arbeitsplatz setzt und dann so gegen 11 Uhr beginnt es langsam hell zu werden. Da hat man so die ersten 2-3 Stunden am Schreibtisch doch schon so nach dem Motto, oh, ich wäre jetzt lieber noch eine Runde im Bett. Aber man muss sich aufraffen, man muss einfach so ein bisschen den Rhythmus beibehalten. Das ist ganz wichtig.
Haben Sie da Ihre speziellen Tricks, um sich wach zu halten, trotz Dunkelheit?
Ja, meine Frau hat zum Beispiel so eine große Tageslichtlampe auf dem Schreibtisch stehen, die stellst du dann morgens direkt an, damit sie so ein bisschen so eine Lichtdusche kriegt. Bildet ja auch Vitamin D. Ich nehme immer morgens Lebertran.
Lebertran? Wie schafft man das, das runterzukriegen?
Also ich bin da schon als Kind mit aufgewachsen, muss ich sagen, und ist in Island üblich. Also gibt es in jedem Supermarkt, gibt es auch als Kapseln, gibt es zum Purtrinken und das ist eigentlich typisch isländisch, Lebertran jeden Morgen.
Ja, man kennt das vielleicht auch von Menschen aus dem persönlichen Umfeld, die dann im Winter in einen Winterblues oder gar eine Winterdepression verfallen. Wie ist es denn in Ihrem persönlichen Umfeld?
Also wir haben auch schon leider im Bekanntenkreis Selbstmorde gehabt, die dann dem Winterblues sehr verfallen sind. Also in Island steigt die Selbstmordrate im Winter dramatisch an und man versucht natürlich mit Programmen da auch gegen anzugehen. Aber das Wichtigste ist Selbsthilfe.
Kann man sich da auch gegenseitig unterstützen? Und wenn ja, was machen Sie im Freundinnenkreis vielleicht auch, um sich gegenseitig zu helfen?
Ja, also wir gehen zum Beispiel regelmäßig wandern im Freundeskreis, treffen uns auch zum Kaffee oder Kuchen und unterhalten uns. Einfach, dass man so ein bisschen Aktivität hat, gute Laune kriegt und nicht so wirklich diesen Blues verfällt.
Der Sommer in Island ist dann ja ein echtes Kontrastprogramm. Da kann es ja 21 Stunden auch mal hell sein, im Juli zum Beispiel. Wie ist das Lebensgefühl in Island dann im Sommer?
Also im Sommer ist es ganz anders. Da haben wir praktisch wirklich, wir haben 24 Stunden Tageslicht. Da passiert es auch schon, wir gehen um 23 Uhr zu dem Nachbarn zum Kaffee trinken oder der Handwerker kommt um 22 Uhr vorbei. Und das ist für uns wirklich so, wir versuchen so viel wie möglich von den Tagen, von den langen Tagen auszunutzen.
Da stelle ich es mir dann schwierig vor, andersrum quasi auch genug Schlaf abzubekommen.
Ja, manchmal kann das ein Problem sein. Man will gar nicht ins Bett, weil es wirklich so schön ist. Merkt man auch, wenn wir mal so unterwegs sind, so mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem Campingplatz, wir Einheimischen, wir sitzen dann bis spät in die Nacht draußen, spielen Gitarre, singen und die deutschen Touristen sind dann immer etwas verärgert. Die gehen um 9 Uhr ins Bett, was kein Isländer versteht, weil das Licht abends ist so schön, diese schöne Stunde, wenn wirklich so ein Dämmerungslicht ist, ganz leichtes, goldenes Licht. Dafür schlafen wir dann vielleicht mal so bis 8 Uhr oder sowas, während die Deutschen um 7 Uhr dann schon wieder auf Patt sind, die Motoren vom Wohnmobil starten und jeder Isländer aus dem Bett fällt und dann Touristen. Nein, also man sollte sich so ein bisschen anpassen und wirklich das nutzen. Das ist so ein tolles Erlebnis, wenn es nicht dunkel wird und diese Lichtstimmungen abends sind wunderschön.
Ein echtes Kontrastprogramm das Jahr über in Island also. Sven Strutmann ist vor 40 Jahren nach Island gezogen und organisiert da Reisen in den hohen Norden. Schön, dass Sie vorbeigeschaut haben hier bei uns auf der Bühne und im SWR Messeradio.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde und ein bisschen was erzählen konnte.
Vielen Dank.
Messeradio. Live von der CMT.
Verwunschene Maya-Ruinen im Dschungel, über den trockensten Punkt der Welt, die Atacama-Wüste, bis hin zu Pinguinen in Patagonien. Lateinamerika hat eine ganze Menge zu bieten, sowohl was die Natur angeht, als auch die Kultur. Deswegen zieht es jedes Jahr viele tausend TouristInnen nach Lateinamerika. Andreas Groß ist jetzt neben mir. Er ist der erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika. Schön, dass Sie da sind. Wo hat denn Ihre Liebe zu Lateinamerika begonnen?
Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, auf der Bühne ein bisschen was sagen zu dürfen. Es begann in Mexiko. 1976 bin ich dorthin gegangen, um zu studieren. Ich war ein sehr junger und noch sehr unerfahrener Archäologe und habe in Mexiko dann mich mit Azteken und Maya beschäftigt. Und dabei blieb es dann. Und nach 3 Jahren hatte ich den ganzen Doppelkontinent bereist. Es war eine Passion, die nicht aufhört bis heute.
Ja, Touristen gibt es ja jede Menge in Lateinamerika und Tourismus bringt ja auch gerade wirtschaftlich viele Vorteile. Es gibt aber auch Schattenseiten. Welche Probleme kann Tourismus denn mit sich bringen?
Tourismus ist wie jede Exportwirtschaft, und es ist Exportwirtschaft für die Länder, nie ohne Probleme. Es ist aber auch so, dass man abwägen muss, wo die Probleme schwerer wiegen als die Vorteile. Und die Vorteile würde ich zunächst einmal neben dem Geschäft, das wir als deutsche Veranstalter und Reisende natürlich auch machen wollen, das Geschäft muss auch bei denen liegen, die uns willkommen heißen. Und ich denke, da beginnt auch der Gedanke der Nachhaltigkeit, dass wir nicht nur daran denken, wie viel Umsatz wir machen können mit unseren Hotels in einem Gebiet, sondern auch, wie viel letzten Endes in dem Land davon bleibt und was das Land davon hat. Tourismus kann sehr zerstörerisch wirken an den Stellen, wo es in enormen Massen auftritt. Das kann in Barcelona sein, wenn die Einwohner sich aufregen, dass sie überhaupt keine preiswerten Wohnungen mehr selber kriegen und alles überlaufen ist von Kreuzfahrttourismus. Es kann aber auch in Naturparks sein, die dann so populär sind, dass dort stehender Verkehr herrscht und weder der Büffel noch die Gazelle sich wirklich wohlfühlen.
Ja, Tourismus und Nachhaltigkeit, wie kann das denn besser Hand in Hand gehen? Haben Sie da ein paar Ideen dabei?
Ein ganz wichtiger Trick ist die Dosierung. Das führt dazu, dass man zum Beispiel in Machu Picchu oder in der Alhambra in Madrid, in Granada in Spanien, dazu übergeht, begrenzte Besucherzahlen auszurufen, was man übrigens im Louvre oder in den anderen Museen der Welt schon lange gemacht hat. Diese Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Belastung sowohl für das Personal als auch für die zu besichtigenden Ortschaften, Steine, Bilder, was auch immer, wesentlich kontrollierbarer ist. Und das ist unbequem für den Touristen, weil er überall gerne rein und raus möchte. Aber wenn ich eine Sehenswürdigkeit mit anderen teile, muss ich auch Zugeständnisse machen. Nachhaltigkeit beginnt bei Timing und Einteilung der Menschenmengen und endet letzten Endes bei der Frage, wie fair werden die Leute bezahlt, wo ich unterwegs bin, wie zufrieden ist der Besuchte und nicht nur der Besucher. Und in diesem Einklang zwischen sozialer Balance, einer vernünftigen ökologischen letzten Endes Rechnung und einem guten Abstimmen der Massen gegen das, was zur Verfügung steht, wird Nachhaltigkeit in Grenzen möglich sein. Ganz nachhaltige Reisen gibt es nicht. In dem Moment, wo ich aus der Tür gehe, habe ich schon Abrieb von meiner Gummisohle und da ist schon irgendwas passiert, was der Umwelt nicht gut tut.
Jetzt haben Sie ja ganz viel über strukturell organisatorische Faktoren gesprochen. Wie kann ich denn ganz persönlich als Touristin, als Reisende dafür sorgen, dass ich einen kleinen Beitrag zumindest zur Nachhaltigkeit liefere?
Ich würde mir zunächst mal ein Ziel aussuchen, das vielleicht nicht gerade die Massensilos des Strandtourismus bedient. Ich denke da an Torremolinos oder an reine Stranddestinationen, wo Remy und Demi sich treffen und damit natürlich auch wenig Rücksicht auf weder die kulturellen noch die ökologischen Bedingungen gegeben wird. Ich würde mir ein Ziel aussuchen, das vielleicht etwas mehr handgemachten, persönlichen Dienstleistungsbereich auch bietet. Und dafür haben wir in Lateinamerika tolle Ziele. Eines ist auf jeden Fall Peru, wo die einheimische Bevölkerung gelernt hat, ganz großartige kleinformatige, sehr schöne Unterbringungs-, Bewirtungs- und Erlebnismöglichkeiten für interessierte Gäste zur Verfügung zu stellen. Das ist kein Hilton- und kein Sheraton-Thema. Das ist ein Thema, wo sehr persönlicher, individueller Tourismus zustande kommt. Von der Hängematte bis zum 5-Sterne-Luxushotel. Dasselbe gilt für Nicaragua.
Vielen Dank. Andreas Groß beschäftigt sich mit nachhaltigen Reisen in Lateinamerika. Muchas gracias für den Besuch hier beim SWR Messeradio.
I am not my mistakes.
SWR Messeradio. Mehr bei Instagram. Bei SWR Backstage.
Die Philippinen sind in diesem Jahr Partnerland der CMT. Wir wollen gleich mal in die Amtssprache Filipino reinhören, und zwar mit einem Quiz. Und das geht so: Wir lesen gleich ein Wort vor, beziehungsweise Rachel, die gerade neben mir steht. Und das wird entweder eine philippinische Insel sein oder aber ein Gericht, also ein Essen. Und weil ich eben bei der Aussprache von Filipino wahrscheinlich eher so aufs Glatteis geraten würde, hat sich Rachel netterweise bereit erklärt, das für uns auszusprechen. Sie hat auch einen Messestand in Halle 4. Ne? Rachel, was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu den Philippinen?
Ich bin auf den Philippinen geboren. Ich kam in Deutschland, als ich 13, 14 war. Jetzt arbeite ich bei dem philippinischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Und ja, also wir freuen uns, dass wir hier auf der CMT als Gastland sein dürfen.
Ja, und ich freue mich, dass ich hier nicht so alleine gelassen werde mit Filipino, sondern Sie mich tatkräftig hier auf der Bühne unterstützen. Und außerdem begrüßen wir Marc Wohlfahrt, der ist nämlich schönerweise unser Quiz-Teilnehmer heute. Einen herzlichen Applaus bitte. Vielen Dank. Hallo. Was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu den Philippinen?
Tatsächlich fast keiner. Also ich bin ja auch gebürtiger Deutscher und ich komme aus dem Odenwald. Und das Einzige vielleicht natürlich jetzt auch zu dem Quiz passend. Ich habe 3 Jahre lang Koch gelernt und bin jetzt auch schon 6 Jahre in dem Beruf. Und ich komme von dem Foodtruck hier links nebendran. Also hoffentlich klappt's.
Okay, da könnte ein Experte am Werk sein. Dann schauen wir doch mal, ob das was wird hier. Ja, Sie haben auf jeden Fall Aussichten auf einen tollen Gewinn heute auf unserer Bühne. Es ist nämlich ein Dongle, ein sogenannter, das ist ein Fernsehstick für den PC. Damit können Sie zum Beispiel auf den Philippinen kostenlos quasi Fernsehen schauen, auch die öffentlich-rechtlichen. Mal schauen, vielleicht klappt's ja. Und ich würde sagen, ich stelle mich einmal in die Mitte, erkläre noch einmal die Regeln. Es geht ja nämlich so. Wir hören gleich 3 Begriffe hintereinander auf Filipino und die sind entweder ein Abendessen oder eine Insel auf den Philippinen. Und Sie dürfen dann erraten, was von beiden es denn ist.
Ja.
Alles klar, soweit. Dann würde ich sagen, starten wir ins Quiz und Rachel darf uns das allererste Wort vorlesen.
Okay. Bohol.
Bohol. Ist das eine Insel oder doch ein Gericht, ein Essen?
Ja, ich glaube, das ist was zu essen tatsächlich. Also ich weiß nicht was, aber es hört sich schon was wie was zu essen an.
Rachel, kannst du uns helfen? Ist es was zu essen?
Nee, sorry, leider nicht. Also Bohol ist eine Insel, ist die 10. größte Insel auf den Philippinen. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen, das ist unter Cebu. Bohol ist sehr bekannt für Chocolate Hills, dieser kleine Hügelchen. Und die kleinste Affe der Welt heißen Tarsier. Die findet man tatsächlich auf den Philippinen und nur tatsächlich in Bohol.
Vielen Dank, Rachel. Das ist spannend. Ich würde sagen, wir gehen einen Schritt nach vorne, dann kann man uns besser sehen. Tja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der Raterunde. Und zwar, Rachel, das nächste Wort bitte.
Adobo.
Adobo. Was könnte das sein?
Ich sag wieder Essen. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich Koch bin, aber ich denke einfach, dass es diesmal was zu essen ist. Ist ja 50-50, also let's go.
Mal sehen. Rachel löst auf.
Ja, ist richtig. Also Adobo ist, also gilt als unser Nationalgericht auf den Philippinen. Meistens wird das eher aus Schweinefleisch oder auch aus Hähnchen in Essig-Sojasauce mit Blaubeerblätter und Pfefferkörner gemacht. Ja.
Klingt gut. Ich bekomme langsam Hunger. Dann haben wir noch ein 3. Wort. Sie haben schon ein Wort richtig erraten. Und zwar das letzte Wort, damit das Entscheidende ist, Rachel?
Kare-kare.
Kare-kare.
Ich koche gerne japanisch und das klingt sehr ähnlich wie ein Gericht, was es dort auch gibt. Klingt wie ein Eintopf in die Richtung. Ich würde sagen, wieder Essen.
Der Koch in ihm sagt zum 3. Mal Essen. Es muss doch Essen sein. Rachel, was ist es?
Ja, es ist tatsächlich ein Gericht. Also ein Eintopf besteht aus Erdnusssoße, wird meistens, also traditionell mit Ochsenschwanz gemacht, mit Pak Choi. Also sehr lecker.
Dann würde ich sagen, der tolle Internet-Dongle für Ihren PC geht an Sie. Ich wünsche Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zu diesem gelungenen Spiel. Man kann doch auch ab und an auf Essen setzen, es lohnt sich. Genau, wohin geht's mit dem Dongle?
Ja, den nehme ich auf jeden Fall erstmal mit nach Hause. Meine Freundin und ich haben noch nicht ausgemacht, wo wir dieses Jahr hingehen, aber ich wäre auf jeden Fall für irgendwo Skandinavien vielleicht, aber mal schauen.
Das klingt super. Vielen Dank fürs Mitspielen und auch an Rachel. Herzlichen Dank für die Übersetzung und die vielen spannenden Infos.
Alles gut. Vielen Dank. Besucht uns. Halle 4.
Jo. I feel lonely.
So blue. I feel lonely, low, 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 low. So why do all the other guys got pretty women by their side? Some guys really can't complain. Every night I lay awake and cry. I'm missing someone to stand by.
Das SWR Messeradio. Schönen guten Tag. Campingurlaub. Für die meisten heißt das ja schön in der Natur übernachten, das schöne Wetter genießen und abends noch lange draußen sitzen. Zumindest, ja, das mit dem draußen sitzen, das unterschreiben vermutlich nicht alle Camperinnen und Camper. Zum Beispiel die nicht, die gerade im Winter campen. Camping im Schnee bei Minusgraden, da kann ich mir wirklich Schöneres vorstellen. SWR-Reporter Leon Vucemilovic war unterwegs auf der CMT.
Auf dem Weg von der Straßenbahnhaltestelle zum Haupteingang der CMT stehen zwei große Autos mit Dachzelten obendrauf. Die sahen die letzten Tage eigentlich immer ganz einladend aus, sind jetzt aber komplett eingeschneit. Und auch wenn es so langsam schon wieder ein bisschen taut, es wird ja noch Schnee erwartet in den nächsten Tagen, ein richtiger Schneesturm. Und wenn ich das so sehe mit dem Schnee, die weißen Dächer, die Zeltplane beugt sich ein bisschen durch, da frage ich mich, gibt es ernsthaft Leute, die so Urlaub machen? Im Zelt, im Schnee? Und um das herauszufinden, habe ich mich mal auf den Weg in Halle 8 gemacht und stehe hier jetzt am Stand des Camping Resort Zugspitze mit Annette Schauer. Frau Schauer, Sie haben einen Campingplatz an der Zugspitze. Stehen denn da überhaupt Zelte, wenn Schnee liegt?
Ja, das haben wir durchaus immer wieder. Dieses Jahr über Silvester hatten wir auch wieder einige Gäste am Platz, sogar eine ältere Dame, die also fast eine Woche bei uns zu Besuch war.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Dann stehen da die Zelte eingeschneit komplett und die Leute frieren sich da einen ab?
Also eingeschneit werden sie unter Umständen ja. Abfrieren tun sie sich, glaube ich, keinen. Die sind entsprechend ausgerüstet. Die können sich auf die Situation einstellen. Die haben einen guten Schlafsack dabei. Die wissen die Tipps und Tricks, wie man sich halt verhält, wenn man im Winter zum Campen geht.
Und Ausrüstung und Vorbereitung ist das richtige Stichwort. Ich sitze jetzt hier mit Knut Schmidt von DWT Zelte im Zelt und stelle mir die Frage, kann so ein Zelt denn das einfach ab, wenn da so viel Schnee drauf fällt aufs Dach?
Ja, wenn das Zelt dementsprechend ausgestattet ist und das Gestänge die entsprechende Dimension hat.
Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Campingausrüstung oder auch meine Klamotten trocknen möchte, wenn die nass geworden sind. Das kann ich ja bei diesen Temperaturen nicht einfach so machen.
Ja, es gibt halt reine Winterzelte, die wirklich für Wintercamping sind, die halt wirklich klein und kompakt sind, so dass möglichst wenig Schneemasse auf dem Dach liegt und sie auch wintertauglich sind. Und in diesen Zelten kann dann gegebenenfalls auch mal ein Anorak getrocknet werden oder nasse Skischuhe abgestellt werden.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich habe Annette Schauer vom Camping Resort Zugspitze noch gefragt. Camping im Wohnwagen im Winter ist vermutlich doch komfortabler als Zelten.
Ja, wir haben natürlich tatsächlich Stellplätze, die haben ein eigenes Badezimmer direkt mit am Platz. Und das ist natürlich dann im Winter eine ganz schöne Sache.
Und noch viel komfortabler als ein Badezimmer am eigenen Stellplatz ist natürlich ein Badezimmer im eigenen Wohnmobil. Ich bin nochmal in Halle 2 gegangen. Hier stehen die Luxus-Camper und sitze hier gerade mal zufällig in einem drin. Und in dem ist auch die Sache mit dem Wintercampen überhaupt kein Problem. Das Fahrzeug ist beheizt bis minus 30 Grad und es ist überhaupt kein Unterschied, ob man jetzt im Sommer oder im Winter mit diesem Camper unterwegs ist.
Ganz neue Möglichkeiten also und schon auch verlockend, aber wohl nichts für den kleinen Geldbeutel. Leon Vucemilovic hat sich auf der CMT für uns umgeschaut.
Sure, you gave it all, but I want more.
SWR Messeradio. Mehr auf swr.de/cmt.
Das SWR-Messeradio von der Atriumsbühne. Hier auf der CMT werden ja alle möglichen Reisemöglichkeiten gezeigt. Von Alpaka-Wanderungen über Fahrradreisen bis hin zum klassischen Campingurlaub oder auch im Schnee gecampen. Das ist weniger klassisch, wie wir gerade gehört haben. SWR-Messereporterin Judith Hüwelmeier ist für uns in den Ausstellungshallen unterwegs und ist über eine besondere Reiseform gestolpert. Die ist ziemlich bekannt in Deutschland, hat aber ein echtes Nachwuchsproblem.
Hier in der Halle 4 präsentieren sich ja eigentlich die Regionen. Malaysia ist hier vertreten, Korea und Thailand. Und deswegen war ich umso überraschter, als ich hier den Deutschen Verband für Freikörperkultur entdeckt habe. Ich habe aber ziemlich schnell gelernt, auch FKK ist Urlaub und Erholung. Ja, und das hat mir erzählt der André Deiringer. Sie sind FKK-Fan seit 15 Jahren. Was ist denn vielleicht am Nacktsein besonders erholsam?
Hallo erstmal. Also, ich finde es sehr erholsam, frei körperlich unterwegs sein zu können, die freie Entfaltung zu haben, mich nicht von irgendwelchen textilen Flecken danach zu ärgern, dass ich dort nicht braun geworden bin und dass, wenn ich aus meinem Schwimmbecken rauskomme, einfach nichts an mir festklebt.
Also braun wird man schon mal, aber was macht man zum Beispiel mit Sand im Getriebe?
Kommt immer auf den Verein an, aber auch da würde ich Ihnen raten, sofort wieder ins Wasser und Sie haben alles wieder los.
Klingt prima. Was ist denn an so einer Gemeinschaft, die textilfrei ist, anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Campingplatz bin, wo alle Leute was anhaben?
Es ist so, dass man einfach ein anderes Wir-Gefühl hat. Also wenn sich jeder gleich so sieht, man kommt leichter in Gespräche, man hat auch die Möglichkeit, mit Jung und Alt leichter zu kommunizieren. Da gibt es einfach keine Barrieren und es ist einfach alles viel freier, würde ich sagen.
Viel freier. Wie reagieren denn die Leute, die jetzt hier so am Stand vorbeikommen? Haben die Interesse gezeigt oder gucken die eher so ein bisschen kritisch?
Beides. Wir haben so und so schon erhalten. Was uns auch gefreut hat, dass wir von jungen Familien oder Frauen mit Kindern, die jetzt gerade heute mal allein unterwegs sind, trotzdem sehr gerne hier waren und sich das angehört haben, weil oft auch sehr noch Möglichkeiten gesucht werden, wo kann mein Kind spielen oder sonst was in der Richtung. Gleichzeitig hatten wir aber auch schon so Blicke, nee, ist überhaupt nichts für mich, bitte lass mich in Ruhe, ich gehe weiter.
Und wie sieht es so beim Urlauben aus, wenn man dann anderen Touristen begegnet? Kriegt man da manchmal irgendwie blöde Blicke auf dem Campingplatz?
Unterschiedlich. Also es gibt solche und solche Auswirkungen. Zum einen freuen sie sich und sind erstaunt und fragen dann halt mehr nach, was man sich darunter vorstellen kann. Aber auch so sagt, na, das ist überhaupt nicht meins, ich möchte mit dir auch vielleicht gar nichts zu tun haben, weil oftmals es auch noch irgendwie dann als Sekte oder so angesehen wird und es ist dann etwas schade.
Ihr habt ja ein bisschen über 100 FKK-Vereine in Deutschland, auch jetzt hier in dem Dachverband. Wie sieht es denn so mit Nachwuchs aus?
Es ist etwas schwierig. Der demografische Wandel hat uns auch eingeholt. Wir versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken. Wir haben jetzt bei mir zum Beispiel im Karlsruher Bereich, die Schnuppermitgliedschaft und die allgemeine Möglichkeit, dann als Tag der offenen Tür mal reinzuschauen. Und wir haben auch oft das Phänomen, dass Erwachsene mit ihren Kindern oder Eltern mit ihren Kindern kommen, bis zu einem gewissen Alter die Kinder dann da sind, danach sich aber halt selbst neu kennenlernen in ihrer Pubertätsphase, erstmal wieder Abstand nehmen, aber oft auch dann das Glück, dass sie dann nochmals Eltern wieder neu kommen mit ihren Kindern und dass wir dadurch auch dann die Möglichkeit haben, unsere Mitgliedszahl einigermaßen doch aufrechtzuerhalten. Wir wollen es aber natürlich auch weiterhin ausbauen.
Und wenn sie dann kommen, dann umso mehr Gemeinschaftsgefühl. Ja, dann würde ich mal sagen, auch für mich war das jetzt eine ganz neue Erfahrung. Ich bin mit dem Thema bisher noch nicht so viel in Kontakt gekommen, finde aber, es ist eine super Abwechslung hier zwischen Korea, Thailand und Taiwan, sich einfach mal inspirieren zu lassen, was FKK-Urlaub angeht.
SWR-Messereporterin Judith Hübelmeier war das. Bei 0 Grad Außentemperatur fällt es mir gerade schwer, mir einen Urlaub vorzustellen, der so ganz ohne Kleidung auskommt. Ja, wir machen hier mal weiter mit Pink Floyd und Another Brick in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Das war's für heute vom SWR Messeradio live von der CMT in Stuttgart. Hier auf der Bühne im Atrium übernimmt jetzt wieder Maria Tierfelder. Im Stream geht's jetzt weiter mit den Kollegen von SWR 1, also bleiben Sie gern bei uns. Morgen um 15 Uhr gibt es dann wieder eine Stunde Urlaubsgefühle hier live von der CMT. Mein Name ist Katharina Strass und es hat mich gefreut, die letzte Stunde mit Ihnen verbringen zu können.